eine Weise auch sehr besonders ist. Und ich möchte heute Morgen uns ein bisschen mit hineinnehmen, so in die Frage, lässt sich eigentlich der Auferstehungsglaube rational erklären? Ist das eine reale Geschichte, die wir hier lesen? Und beginnen möchte ich eigentlich mit etwas. Ich bin ja im Moment in einer Ausstellung tätig in der Bundeskunsthalle, das Gehirn in Kunst und Wissenschaft. Und da fange ich dann meist am Anfang an und sage den Leuten, haben Sie eine Idee, wie viele Gehirnzellen ein Mensch besitzt? Weiß das jemand zufälligerweise? Eine grobe Schätzung? Eine Milliarde oder? Der eine weniger, genau. Ja, ein paar kleine Unterschiede kann es geben. Genau. Ja, insgesamt sind es 86 Milliarden Gehirnzellen, die wir besitzen. Und wenn man ein Buch schreiben würde, im Taschenbuchformat, wo man eine 1 mit 1 beginnt und dann lauter Nullen schreibt, um auszudrücken, wie viele Prozesse der Mensch im Prinzip denken kann, also wie viele Verknüpfungen und Schaltungen möglich sind in unserem Gehirn, dann wäre dieses Taschenbuch 654 Kilometer lang in seiner Dicke. So viele 1 mit Nullen haben wir an Möglichkeiten zu denken und zu schalten, das ist schon ganz schön genial. Es ist ein tolles Ding, was in unserem Kopf ist, aber leider ist das Rationale nicht das Einzige, was in dieser Welt zählt. Es gab übrigens große Geister. Aristoteles hat in der Antike über das Gehirn gedacht, dass es ein Kühlorgan ist. Das ist, weil es der kühlste Teil am menschlichen Körper ist, dachte er, das ist dazu da, um die Prozesse alle ein bisschen abzukühlen, damit wir nicht so hitzig werden. Ein großer Geist mit großem Irrtum. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat man sich sehr bemüht, das Gehirn zu erforschen, zu begreifen. Mittlerweile sind wir mit den Methoden, die wir haben, ziemlich an unser Ende gekommen. In der Zeit der Aufklärung hat man dann das Gehirn, das man vorher gar nicht so beachtet hatte in der Geschichte, mit einem Mal zum Maß aller Dinge erklärt. Alle Dinge dieser Welt, so war das Verständnis, sind rational, also über den Kopf, über die Vernunft zu ergründen. Mystisches und religiöse Erfahrungen haben auch in letzter Zeit noch manche Wissenschaftler behauptet, sind reine Produkte unserer Gehirnfunktionen. Das heißt, alles ist erdacht, alles ist konstruiert, nichts ist wirklich erlebt, nichts ist Wahrnehmung, sondern alles ist nur Wahrgebung bei den Menschen. Wir sollten nicht denken, dass die Menschen, die in der Antike lebten, alle ein bisschen weniger im Kopf hatten, ein bisschen unvernünftiger gewesen sind, leichtgläubiger gewesen sind und darum sich alles zusammenkonstruiert haben. Auch in der Antike gibt es schon Menschen und Richtungen, die ganz auf den Verstand bauen und die versuchen, die Welt allein aus sich selbst heraus zu erklären. Die Frage, die hier beschäftigt, wenn wir diesen Ostertext lesen, ist das, was hier passiert, tatsächlich alles rein mit dem Verstand zu erklären? Lässt sich Gott mit dem Kopf allein erklären und erfassen? Ist Gott überhaupt mit menschlichen Erfahrungen zu beschreiben? Und Lukas beschreibt hier etwas, was uns vielleicht gleich ein bisschen erstaunen wird, weil wir es oft nicht so lesen, wie es hier geschrieben steht, dass es eigentlich einen ganz, ganz anderen Zugang zu Gott gibt als den über den Verstand. Wir haben es hier mit zwei Menschen zu tun, die sogenannten Emmaus-Jünger. Der eine wird uns mit Namen genannt, Kleopas, den anderen wissen wir nicht. Und Kleopas kommt vorher und nachher auch nicht mehr vor in der Bibel. Irgendwie steht man davor und denkt, wer ist denn das eigentlich? Eine ganz komische Geschichte, die Lukas hier nimmt. Aber sie ist exemplarisch und sehr wertvoll von ihren Inhalten her, weil sie etwas zeigt von dem, worum es eigentlich an diesem Auferstehungstag geht. Wenn man von der Auferstehung spricht, dann gibt es Menschen, die stellen sehr schnell viele Fragen. Wie ist denn Jesus auferstanden? War er da in dem Grab und ist dann einfach wieder lebendig geworden? Das Blut, das er verloren hat, war plötzlich wieder da und er war wieder der Mensch, der er vorher gewesen ist. Wie ist das möglich, dass ein Toter überhaupt lebt? Das ist diese Frage rational. Wie kann ein Mensch, der tatsächlich tot war, wieder ins Leben kommen? Hat er zerbrochene Knochen gehabt, eine tiefe Wunde noch, war seine Lunge geschädigt? Wie kann das sein, dass jemand nach 3 Tagen wieder unter Menschen herumläuft, der so etwas wie eine Kreuzigung erlebt hat? Hätte man ihn fotografieren können? Hätte man ein Foto von Jesus machen können? Wäre dann auf dem Foto was drauf gewesen? Er konnte ja schließlich durch Wände gehen, wie wir hier in dieser Geschichte gehört haben, beziehungsweise er erscheint und ist plötzlich wieder weg. Sehr ominös, diese ganze Schilderung ist sehr, 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 sehr interessant, sehr eigentümlich. Und sie geben, die Schilderungen hier geben ja mehr Rätsel auf, als dass sie Antworten geben. Wir erleben Jesus, wie er mit seinen Jüngern ist. Dann zeigt er einen seine Wunden. Im Johannesevangelium haben wir das. Er zeigt die Wunden und bittet Thomas sogar, die Finger hineinzulegen. Ob er es gemacht hat, wissen wir nicht. Er geht hier mit den Jüngern, den Emmaus-Jüngern, spazieren. Ich frage, hat er Fußabdrücke hinterlassen? Ist er mehr so eine Art Hologramm gewesen oder war er tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut? Es ist sehr widersprüchlich, was wir hier erfahren. Er verschwindet manchmal wie ein Bild auf dem Fernseher. Gerade war er noch da, pluck, sah aus, jetzt ist er weg. Wie kann das sein? Und wie war das dann bei seiner Himmelfahrt? Das kommt ja später noch, das Thema. Ja, wo ist er denn hin? Man kann ja mit dem Raumschiff schon ein bisschen ins All reinfliegen und so, aber wird man ihn irgendwo finden? Ich glaube nicht. Er geht mit diesen 2 Emmaus-Jüngern hier meilenweit, auch eine sehr ominöse Geschichte, und sie spricht mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Die Stimme ist ja mit das Markanteste am Menschen. Wir erkennen oft Menschen im Radio einfach nur an der Stimme. Sagen wir, ach, das ist der Schauspieler gewesen oder den habe ich doch auch schon mal gehört. Die Stimme ist so markant bei jedem Menschen, so fast so einzigartig. Es gibt wenige Stimmen, die ganz deckungsgleich sind. Und dass man einen Menschen direkt erkennt. Und hier geht er mit denen ja eine lange Strecke und sie erkennen Jesus nicht. Was ist da passiert? Als sie ihn schließlich erkennen, ist es auch nicht, weil sie mit einem Mal sehen, ach, das ist jetzt Jesus, und vorher haben sie sozusagen wie einen Schleier von Tränen vor Augen gehabt, sondern sie erkennen ihn an der Art und Weise, wie er das Brot bricht und teilt. Das muss sehr markant gewesen sein. Also er hat eine besondere Art gehabt, das war ja ein übliches Handeln, jeden Tag beim Abendessen der Juden wurde das Brot gebrochen, das war also nicht etwas, was Jesus erfunden hat, aber er muss es auf eine so spezielle Weise gemacht haben, dass es unverkennbar war, das kann nur Jesus sein, das konnte nur Jesus, so hat es nur Jesus gemacht. Und was wir noch erleben, die Jünger haben ein inneres Brennen im Herzen, so beschreiben sie das hier. Manche würden sagen, mit so einer Erfahrung sollte man zum Kardiologen gehen, aber die Jünger spüren etwas in ihrem Inneren und das sagt ihnen, das ist Jesus. Womit haben wir es hier zu tun? Was ist Auferstehung? Es fällt uns ja sehr schwer, als rational denkende Menschen, wir sind auch so geprägt, uns Dinge anders als rational zu erklären. Lukas und die anderen Berichterstatter in den anderen Evangelien, die lösen diese widersprüchlichen Erfahrungen gar nicht auf. Warum nicht? Warum wird uns nichts erklärt? Warum kriegen wir nicht einfach eine richtige Beschreibung, die dann heißt, so wie im Biologiebuch, Jesus war so auferstanden und so hat sich sein Körper angefühlt und das war jetzt seine Art und Weise, wie er wieder unter den Menschen war. Das alles fehlt. Warum? Weil es der Anfang einer neuen Welt ist. Jesus ist nicht wieder in sein altes Leben als Mensch zurückgekommen, sondern ist der Anfang eines neuen Lebens und einer neuen Welt. Einer Welt mit, wenn es überhaupt Gesetze gibt, aber ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat als unsere Welt, in der das, was wir gesetzmäßig erleben, denn die Welt der Gesetze, in der wir ja auch ein Stück weit gebunden sind, nicht mehr zählt. Und darum bemühen sich die Evangelienschreiber erst gar nicht, Dinge zu erklären. Sie werden nur beschrieben, wie sie erlebt worden sind. Und das macht sich für mich auch so glaubwürdig. Es ist eben nicht der Versuch, über die menschliche Ratio, also mit einer ganz falschen Messlatte Dinge zu beurteilen, sondern es ist einfach die Schilderung des Erlebens, das, was man da erlebt hat. Es gibt die vielen Zeugen, die auf jeweils ganz individuelle Weise Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Es gibt diese Menschen, die nach der schmachvollen Tötung am Kreuz, nachdem sie das erlebt haben, trotzdem zum Glauben finden und sagen, nein, dieser Jesus ist nicht getötet worden, er ist für immer, sondern er lebt und er hat den Frieden zwischen Gott und den Menschen gestiftet. Das ist ihnen ganz bewusst. Das war ein Akt Gottes, der am Kreuz passiert ist und nicht ein Unglück der Menschen. Die Emmaus-Jünger beschreiben es ja noch so, die hohen Priester und die anderen haben ihn getötet, so als wäre das eine endgültige Sache. Die haben übrigens auch Jesus eine Stufe kleiner gemacht. Anfangs glaubten ja die Jünger noch oder hatten die Hoffnung, er ist der Messias, der Gesandte Gottes, der das Reich Israel erlösen wird. Und jetzt ist er hier in dieser Rede nur noch der Prophet bei den Emmaus-Jüngern, also ein bisschen kleiner geworden. Aber Menschen glauben an Jesus, weil sie ihn erlebt haben. Erlebt im Sinne der neuen Welt, auf die kein weltlicher Herrscher mehr Zugriff hat. Jesus steht über den Dingen dieser Welt, körperlich, seelisch, in aller Form. Er kann, was er will. Und er erscheint, wie er will. Er kann seinen Körper zeigen als Beweis, dass es ihn gibt und dass er es ist. Aber er kann sich genauso gut auch in einer Wolke von Menschen verabschieden. Er kann sich unerkannt unter Menschen bewegen. Und das ist eigentlich seine Existenz bis heute. Jesus kann sich unerkannt unter uns bewegen. Er könnte jetzt einer von uns hier sein, in der Mitte. Vielleicht irgendjemand, der zu Gast gekommen ist, und wir würden es gar nicht wissen. Wir würden es nicht merken. Das Grab ist leer. Das heißt vor allem, dass eben Jesus nicht mehr von dieser Welt ist. Die Forderung nach wissenschaftlichen Beweisen ist vergebliche menschliche Mühe. Gott kann man nicht in rationales Denken bannen. Wenn Gott mit dem Kopf zu fassen wäre, dann wäre er so klein, dass wir nicht mehr an ihn glauben bräuchten. Er ist nicht mit dem Kopf zu fassen. Ich sagte schon, die beiden Jünger selber spielen in dieser Begebenheit bei Lukas kaum eine Rolle. Aber es ist ja total amüsant, wie Jesus mit den beiden umgeht. Ist ja richtig witzig eigentlich, ne? Der stellt sich dumm. Die Jünger sagen, ja, bist du der Einzige hier, der keine Idee hat, was jetzt gerade gewesen ist? Das ist doch Gesprächsthema Nummer eins. Und du fragst uns hier auf dem Weg, was denn überhaupt los ist. Hast du das nicht mitgekriegt? Und Jesus sagt, ach, was denn? Also sehr, sehr nett, eine nette Geste Jesu, dass er sich mal richtig dumm stellt und die anderen mal erzählen lässt, aus ihrer Perspektive, was passiert. Und dann sprudeln sie so ihre ganze Depression herunter und alle Enttäuschung. Und sie erzählen auch so ganz im Nebenher, naja, da waren Frauen heute Morgen, die haben behauptet hier, die wären am Grab gewesen, hätten Engel gesehen. Aber ich meine, wer gibt schon was auf Frauen? Wer hält die schon für glaubwürdig und ein bisschen einer an der Klatsche durch die ganzen Erlebnisse der letzten Tage. Ne? Ja, die Leiche war weg, aber das kann ja viele Erklärungen haben. Da muss man ja nicht gleich an Engel glauben. Also irgendwie sind diese beiden Jünger, ich habe jetzt den Dialog für sie mal weitergeführt, sind nicht sehr überzeugt gewesen davon, dass wirklich was passiert ist. Auch das ist eine Tatsache des Ostermorgens, das leere Grab ist jetzt nicht direkt der Beweis gewesen dafür, dass Jesus auferweckt worden ist von den Toten. Die beiden Herren hier sind ziemlich geflasht, würde man heute modern Deutsch sagen. Das heißt, sie sind irgendwie völlig dann neben der Kappe, weil sie nicht wissen, wie sie all diese Dinge, die Geschehnisse einsortieren sollen. Und das kann man ja auch verstehen. Wir können davon ausgehen, dass die beiden die Kreuzigung selber nicht gesehen haben. Denn eine Kreuzigung sich anzuschauen, das hält man nicht aus. Da waren eigentlich nur die Frauen die Mutigen, die das gesehen haben. Und Johannes unterm Kreuz, der da gestanden hat, die anderen waren alle weg gewesen. Die Jünger sind weggelaufen. Man guckt sich sowas nicht an. Ist auch besser so, weil da kann man auch richtig traumatisiert werden, wenn man stundenlang, tagelang manchmal Menschen am Holz hängen sieht und merkt, wie sie nach und nach sterben. Das ist also so sadistisch ist kein Mensch. Das guckt man sich nicht an. Und trotzdem sind sie alle ziemlich fertig mit den Nerven, weil sie ja sich das ja vorstellen können, wie das aussieht und was da passiert ist. Und sie sind total enttäuscht, weil ihre eigenen Erwartungen an Jesus ja total hinüber sind. Lukas schreibt, dass Jesus mit diesen beiden Männern einen langen Gang macht. Und auf diesem langen Gang geht er mit ihnen auch durch die Bibel. Er erklärt ihnen anhand den Schriften, sagt, seid ihr eigentlich so stur, seid ihr begriffsstutzig, wollt ihr das nicht wissen? Das steht doch alles schon in der Bibel, was mit dem Messias passieren soll. Ich gestehe, es gibt nicht viele Bibelstellen, außer jetzt vielleicht Jesaja 53 und so, an denen ich eindeutig sagen würde, ja, das ist so auf den Messias vorhergesagt. Aber Jesus hat es so gesehen und er fängt an, ihnen die Schrift auszulegen. Dummerweise hat Lukas sich das auch gespart, diese Auslegung hier niederzuschreiben. Das hätte ich doch gern gewusst. Ich hätte auch gerne gewusst, welche Bibelstellen führt er an, was fand Jesus so überzeugend, dass es von ihm redet, ist aber nicht überliefert. Und ich glaube aus gutem Grund, weil ich glaube, dass auch das nicht wirklich letztendlich überzeugt hätte. Die beiden Jünger hat es nämlich nicht überzeugt. Die ganze Schriftauslegung Jesu hat nicht zum Glauben geführt. Zum Glauben geführt hat nachher das Erlebnis beim Brotbrechen, aber nicht die Schriftauslegung. Wir legen manchmal zu viel Wert auf die Überzeugungsarbeit. Aber das, wie Jesus überzeugt, das hat etwas mit Begegnung zu tun. Glaube kommt nicht aus der Ratio, aus dem, weil ich verstandesmäßig etwas akzeptiert habe, sondern ist ein geheimnisvoller Vorgang im Menschen. Es gab mal einen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich hoffe nicht, dass ich mich wiederhole, einen Theologen 13. bis 14. Jahrhunderts, der hieß Raimundus Lullus. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal gehört hat, habe ich noch nicht erwähnt, okay. Der hat dann sich eine ganz besondere Technik überlegt, wie er argumentativ Heiden vom christlichen Glauben überzeugen konnte. Und er war ansonsten auch ein großer Geist, er hat viele wissenschaftliche Veröffentlichungen hinterlassen. Er ist dann mit seiner Idee von, ich kann sehr überzeugend Menschen den Glauben an Jesus beweisen, nach Nordafrika gereist, ja, und ist dann dort von Muslimen umgebracht worden. Scheinbar hat das mit den Argumenten nicht so gepasst. Was in der deutschen Sprache übrig geblieben ist von ihm, das ist der Begriff des Einlullens. Man lullt jemanden ein, das heißt im Prinzip, man erzählt ihm so lange Dinge, bis er sie glaubt. Man macht sozusagen hier Propaganda, man quatscht jemandem die Ohren voll und irgendwann wird das schon begreifen. Das Einlullen. Aber es hat zu nichts geführt. Hier bei Lukas sagt er auch, es hat letztendlich ja noch nicht den Glauben ausgelöst. Nicht, dass es unnütz ist und unwichtig, aber es ist nicht das, was eigentlich überzeugt. Der christliche Glaube ist nicht das Ergebnis von Gehirnwäsche und guten Argumenten. Die beiden Jünger erleben, dass das alleine nicht wirkt, sondern sie spüren einen inneren Prozess, den ich eben schon angedeutet habe, mit dem es brannte in unserem Herzen. Da ist etwas, da geht etwas in einem Menschen vor. Die Gotteserkenntnis wird irgendwo anders erlebt als im Kopf. Sie wird ganzheitlich, würde man vielleicht heute sagen, erfasst, ganzheitlich begriffen. Es hat etwas mit Begegnung zu tun. Manche kommen zum Glauben, weil sie erst einmal ein Loch spüren im eigenen Leben. Merken, da ist ja gar nichts, was mich erfüllt, was mich hält, keine Perspektive für die Zukunft. Und dann kommt ein Fragen, und in dieses Fragen, wie so ein Hohlraum, kommt dann plötzlich Gott hinein. Manche erleben das wie ein Erlebnis von Licht in sich, wie ein tiefer Friede, der einzieht. Und irgendwo, und irgendwie können sie es definieren als ich habe Gott erlebt. Ist gar nichts großartig Rationales. Natürlich, ein bisschen was wissen muss man auch vom Glauben, sonst kann man nicht glauben. Das ist, woran sollte man auch glauben? Man braucht etwas, aber es ist vielmehr eine tiefe innere Begegnung. Die Gabe des Heiligen Geistes wird es ja schließlich sein, also ein innerer Vorgang, der von oben kommt, von Gott herkommt, der letztendlich Menschen zum Glauben führt. Es ist nicht das menschliche Denken. Irgendwie spürt man es. Rein logischen Argumenten ist Gott nicht mehr beizukommen. Und wenn man versucht, mit rein logischen Argumenten für Gott zu werben, wird man wahrscheinlich meistens keinen Erfolg haben. Wir müssen damit leben, dass wir nichts greifbar haben. Ich glaube, die Jünger hier, die hätten, als sie Jesus begriffen hatten, ihn gerne am Schopf gepackt, an den Kleidern gepackt und hätten ihn mit nach Jerusalem genommen, damit er da ist. Aber Jesus ist da, plötzlich ist er schon wieder weg. Sie wissen, wir haben ihn gesehen, aber wir können es nicht beweisen. Und sie packen ihre Klamotten. Sie sagten ja eben noch zu Jesus, komm doch mit, es ist schon spät, es wird gleich Abend und im Orient wird es schnell dunkel. Packen ihre Klamotten und gehen dann im Dunkeln zurück nach Jerusalem. Das ist nicht ungefährlich, nachts da rumzustreichen, da sind auch die Räuber unterwegs, das ist also gar nichts. Aber jetzt können sie nicht mehr anders, jetzt hat Jesus sie ergriffen und jetzt müssen sie los, das müssen sie den anderen sagen, das können sie denen nicht vorenthalten. Und sie flitzen los und gehen nach Jerusalem. Was uns Christen bleibt, auch wenn wir erstmal nichts vorweisen können, außer vielleicht eben ein leeres Grab, da ist eine Höhle, da ist nichts mehr drin. Für uns spricht das für sich, für andere spricht das von gar nichts. Aber was wir haben, ist natürlich unser Erleben mit Jesus Christus. Wir beten und erleben eine Veränderung, zunächst mal in uns selbst. Wir sprechen mit Gott über Angst, Not und Verzweiflung und Zweifel, ja, und bekommen einen Frieden, der rational nicht zu erklären ist. Wir können mit einem Mal glauben, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass da Gott auf uns wartet. Und wir leben anders in unserem Leben. Wir vertrauen. Wir gehen vertrauensvoll und können auch auf Dinge verzichten. Wir müssen in diesem Leben nicht alles ergreifen, nicht alles besitzen, nicht alles haben wie die anderen Menschen auch, sondern wir können auch loslassen und sagen, wir haben eine größere Hoffnung. Und das ist letztendlich der Glaube, der andere überzeugen kann, wo sie etwas sehen können von dem, was Glaube bewirkt. Wir erleben trotzdem schreckliche Lebenslagen wie alle anderen auch. Auch in der Ukraine sind viele Christen, die mit betroffen sind von dem, was jetzt gerade an Krieg geschieht. Und das wird ihnen nicht erspart. Aber wir sind, und auch diese Menschen sind, mit Jesus auf dem Weg und holen sich bei ihm die Kraft für jeden Tag. Die frühen Christen nannten sich auch so. Sie nannten sich die auf dem Weg sind. Vielleicht hatten sie das von den Emmaus-Jüngern übernommen. Jesus war mit ihnen auf dem Weg. Er war da und gleichzeitig nicht da. Die frühen Christen nannten sich auf jeden Fall nicht die, die schon angekommen sind, die, die alles erklären können, die, die über den Dingen stehen. So haben sie sich nicht genannt. Wir werden genauso überrascht von Jesus wie die beiden Jünger. Manchmal wissen wir lange nicht, auf welche Weise Jesus mit uns schon unterwegs ist. Wir sind mit Jesus unterwegs, weil wir ihm vertrauen, weil wir Glauben haben, die Verbindung halten zu ihm im Gebet, weil wir mit ihm reden und sprechen. Das ist unser Glaube. Ein sorgenfreies Leben haben wir nicht, aber wir haben immer wieder Begegnungen mit Jesus. Jesus verspricht und lässt es Christen einfach erleben, dass er mit dabei ist. Ich hatte gerade so ein Erleben meiner Nichte gehabt, die hat sehr widersprüchliche Dinge erlebt. Sie ist in Israel zurzeit und an einem Tag schrieb sie und sagte, ich habe heute Morgen Gott um eine Gitarre gebeten. Und dann sagt sie, und heute Nachmittag traf ich zufälligerweise eine fremde Frau, die hatte eine Gitarre bei sich. Und als ich sie auf die Gitarre ansprach, sagt sie, ja, die wollte ich gerade irgendjemandem schenken. Und dann hat meine Nichte diese Gitarre bekommen. Und es war auch noch, wie sich herausstellte, eine sehr gute Gitarre. Gar nicht mal irgendetwas Billiges, sondern ein sehr teures Objekt. Und sie hat das geschenkt bekommen. Eine interessante Glaubenserfahrung. Morgens beten, abends eine Gitarre haben. Auf der anderen Seite, ein paar Wochen später wollten die Geschwister meine Nichte besuchen. Ihre Geschwister waren extra nach Israel geflogen. Und als sie ankamen, hatte meine Nichte Corona. Und die Woche, die ihre Geschwister sich genommen hatten, um dort zu sein, mussten sie ohne ihre Schwester verbringen und sie ohne ihre Geschwister, auf die sie sich so gefreut hat. Man merkt, es geht nicht alles glatt. Es gibt Erleben, aber es gibt auch Momente, wo man zweifelt, wo man sagt, ja, warum ist das denn jetzt passiert? Es ist beides da. Gott ist kein Automatismus. Ist immer wieder mit auf dem Weg und da müssen wir ihm vertrauen. Aber manchmal bemerken wir es auch nicht und sehen es nicht. Damit müssen wir leben. Jesus ist der Vorbote oder auch der Bote eigentlich oder der Beweis, der Beleg einer neuen Welt. Es gibt eine andere Welt. Aber diese Welt hat eben nicht unsere Gesetzmäßigkeiten und unsere Regeln. Eine Welt außerhalb der Dimensionen des Universums, eine Welt, die uns immer wieder überrascht, ist ein Leben, Jesus lebt in uns, aber es ist nichts sicher. Es fällt mir manchmal, das möchte ich ehrlich auch eingestehen, auch schwer am Glauben festzuhalten. Da gibt es immer wieder auch Momente, wo ich sage, nee, also jetzt im Moment bin ich richtig am Arbeiten in mir. Wir haben ja gerade diesen traurigen Krieg, den ich schon erwähnt habe. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, wie die russisch-orthodoxe Kirche sich in dieser Sache verhält, da sage ich immer, was ist denn da christlicher Glaube? Woran glauben die denn jetzt? Das fällt mir sehr schwer. Ich kann das kaum einsortieren. Ich erlebe es an mir und aber auch an anderen Christen, dass manchmal so eine Wut mit aufkommt, dass das so mitreißt, wie unsere Gesellschaft so wütend auf den Putin ist, aber vielleicht auf andere Despoten, vielleicht sogar auf Russland und Russen. Und es ist irgendwie, merke ich, dass das nicht stimmig mit meinem Glauben. Und ich frage mich, woher kommt das, dass mich das so mitreißen kann? Und wo ist die Kraft Gottes, die mir hilft, den Weg der Liebe zu gehen? Und statt zu hassen, um Gnade zu bitten für alle Beteiligten. Es leiden ja nicht nur die einen, es leiden ja auch die anderen. Die vielen Mütter von russischen Soldaten und Familien, die jetzt trauern und weinen, die sind ja auch da, ne? Und manchmal merke ich, das zieht mich so mit. Die Gesellschaft hat dann oft so einen Hang, immer so einseitig Schuld zuzuweisen, Gut und Böse zu markieren. Und es zieht mich oft mit. Und dann frage ich mich, ja Jesus, wo bist du jetzt in mir? Wie kannst du das in mir denn auch beheben, dieses Problem? Und so ist es. Und wir merken, diese Emmaus-Geschichte ist sehr nah am Leben dran mit uns. So ist unser Leben und Erleben mit Jesus. Ambivalent. Ja, das sind Dinge und wir wissen es. Und gleichzeitig ist es manchmal auch so, dass uns Jesus auch ein Stück weg ist. Und dass wir wieder neu beten müssen. Vielleicht auch so, wie Jesus für Petrus gebetet hat, Herr, bitte lass meinen Glauben nicht aufhören. Gib, dass über den Ereignissen mein Glaube nicht schwindet. Vielleicht müssen wir es manchmal wieder beten. Ne? Kann passieren. Jesus ist da. Geht mit den Weg, auch wenn wir es nicht immer so erfassen und merken. Auf Jesus in mir und mit mir darf ich aber bauen, weil er es versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass manche jetzt von dieser Osterpredigt ein bisschen enttäuscht sind, weil es so wenig Greifbares hat. Und wir merken, dass Lukas auch unseren Wunsch danach, jetzt alles sicher und fest in Tüchern zu haben, das hat er nicht erfüllt. Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten lernen wir vielleicht nochmal auch, dass Glaube sich vertiefen darf. Dass ein fester Stand und Vertrauen in Jesus eine ganz, ganz starke Hilfe sind, in dieser Welt nicht zu verzweifeln, sondern trotzdem den Weg des Glaubens und der Liebe weiterzugehen. So wie den Jüngern, so hier in dieser Geschichte, so darf es auch uns jetzt heute Morgen vielleicht wichtig werden, Jesus noch einmal ganz neu Glauben zu schenken. Glauben, dass die neue Welt Gottes in ihm angebrochen ist. Dass sie eine verborgene Wahrheit, ein verborgenes Geschehen ist, das wir noch nicht begreifen, noch nicht, aber das wir eines Tages sehen werden. Wir leben aus Glauben, noch nicht im Schauen, wie Paulus das sagt. Noch ist es Glauben, Vertrauen darauf. Aber ich hoffe, dass diese Geschichte, dass wir gemerkt haben, wir finden ganz viele Menschen in der Bibel, denen es genauso geht mit ihrem Glauben wie uns. Es ist nicht immer so eindeutig, nicht immer nur alles so fest. Aber am Ende ist es das, was bleiben wird. Jesus lebt. Jesus ist der Herr einer neuen, verborgenen Welt, in die auch wir eingeladen sind und die wir eines Tages sehen werden. Und damit sage ich einfach mal Amen. Ich habe jetzt gar nicht Liste, noch ein Gebet sprechen oder? Da müssen wir genau.